22. Wer weiß, was in Lukas 22 steht? Lukas 22, Vers 19. Die Überschrift heißt Einsetzung des Herrenmahls. Und da war Jesus selber mit seinen Jüngern zusammen in einem Raum. Und da steht in Vers 19, wer das nachschlagen will, Lukas 22, Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und in Vers 20 ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und in Paulus schreibt im Korintherbrief, oder schreibt im Brief an die Korinther darüber in Vers Kapitel 10, Vers 16: Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Ja, und das ist das, was wir heute Morgen gemeinsam machen wollen. Dies ist mein Leib, hat Jesus gesagt. Und ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht. Und auf der einen Seite habe ich gedacht, was ist passiert? Jesus hat gesagt, dies ist mein Leib. Leib ist etwas alt. Heute sagt man nicht mehr unbedingt Leib. Heute würden wir Körper sagen oder so. Ne? Aber wir alle wissen, was gemeint ist. Also was ist passiert mit Jesus, seinem Leib? Oder was bedeutet der Leib Jesu für uns? Ich möchte ein paar Punkte zumindest rausgreifen, die mir so wichtig geworden sind. Und das Erste ist, als Erstes dieses Körperliche. Jesus wurde verurteilt, er wurde am Kreuz hingerichtet und das war definitiv sein Körper, der in erster Linie erstmal da hingerichtet wurde, ne? Sein Leib. Und Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern wurde er hingerichtet, als sichtbares Zeichen, dass es sich um eine Bestrafung handelt. Also ich weiß nicht, also für mich ist klar geworden, okay, in dem Moment, es waren drei Menschen, die an dem Morgen hingerichtet wurden. Morgen? Ja, morgen. Es waren definitiv zwei Verbrecher und in der Mitte war Jesus. Und es war klar, also in der Art, wie es stattgefunden hat, hier werden Menschen für das, was sie tun, hingerichtet. Also Menschen müssen dafür bezahlen, für das, was sie im Leben getan haben. Jetzt war aber interessanterweise, an Jesus wurden überhaupt gar keine Verbrechen gefunden, nämlich sein Richter Pilatus hat selbst gesagt, dass er keine Schuld an Jesus gefunden hat. Also Jesus wurde mit Menschen hingerichtet, die für das, was sie in ihrem Leben getan haben, bestraft wurden. Und Jesus war dabei und musste denselben Tod sterben. Allerdings sagte Pilatus in Lukas 22, Vers 4, Pilatus aber sprach zu den Hohepriestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und selbst die Verbrecher, die links und rechts von Jesus diese Strafe erleiden mussten, haben selbst gesagt in Lukas 23, 39, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemtes getan. Also selbst die, die mit Jesus denselben Tod sterben mussten, haben festgestellt oder wussten im Grunde, wofür sie verurteilt waren. Aber sie konnten nichts finden, wofür Jesus verurteilungswürdig gewesen wäre. Ja, also das fand ich nochmal ein wichtiger Punkt einfach, dass wir, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir sagen, wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis, dass es einfach, der Grund ist wirklich, dass Jesus in dem Moment eine Strafe getragen hat. Und zwar, welche Strafe hat er getragen? Wofür wurde Jesus jetzt mit dem Tod bestraft? In Titus 3, Vers 3 heißt es, wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständlich und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Also hier haben wir einen Hinweis darauf, wofür Jesus letztendlich bestraft wurde. welche Strafe er getragen hat, nämlich unsere Strafe. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständlich und ungehorsam waren. Wem gegenüber waren wir ungehorsam? Wir waren ungehorsam gegenüber Gott. Ich war ungehorsam gegenüber Gott. Ich habe Zeiten in meinem Leben, in denen ich Gott nicht kannte, Gott nicht die Ehre gegeben habe, Gott nicht als meinen Retter und Erlöser angenommen hatte. Und ich denke, selbst wenn wir Gott als unseren Retter und Erlöser angenommen haben, haben wir trotzdem Phasen des Ungehorsams, weil wir sind Menschen und wir leben wie Menschen unter Menschen. Und ich glaube nicht, dass einer von sich selbst sagen kann, dass er in allem Gott gleich handelt oder in allem eben keine Fehler macht, keine Sünden begeht, niemals, was steht hier, wo war es jetzt da, vom rechten Weg abirrt und von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Ich denke, wir alle haben Wünsche und Leidenschaften, die wir manchmal auf ungesunde Art und Weise ausleben. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Und wenn wir jetzt Epheserbrief oder Galaterbrief, da sind ja auch noch viele andere Dinge genannt, die wir Menschen in unserem Leben haben oder tun oder getan haben, für die Jesus praktisch diese Strafe getragen hat, als er mit diesen Verbrechern verurteilt wurde. Und das ist etwas, was wir im Gedächtnis, wenn wir gleich das Brot brechen, wo wir daran denken. Gedächtnis heißt, wir geben jemand die Ehre für das, was er getan hat. Also auch das ist wichtig, dass wir Gedächtnis nicht nur, wir neigen dazu oder ich neige dazu, auch in dem Moment, wenn ich an Gott denke, auch sofort was von ihm erbitte. So, Jesus, ich weiß ja, das ist gut, du hast das alles für mich getan, aber du könntest mir auch noch das und jenes geben. Ja, und Gedächtnis, finde ich, ist in erster Linie jemanden die Ehre zu geben und nicht gleichzeitig etwas von ihm zu fordern. Also wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir das Brot miteinander brechen im Gedächtnis an Jesus Leib, dann wollen wir nicht sofort im gleichen Atemzug etwas von ihm fordern, sondern wir wollen ihn einfach ehren, ihm einfach alle Ehre geben. Ja, also Jesus wurde mit dem Tod bestraft für die Dinge, über die ich eben so angerissen habe. Und was wurde durch seinen Leib für uns erlangt? Also indem Jesus jetzt diese Strafe erlitten hat, sein Körper getötet wurde auf grausame Art und Weise bei dieser Kreuzigung. Was haben wir davon? Was wurde für uns dabei erwirkt? Und dann lesen wir in Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, im ersten Teil des Verses hören wir nochmal, dass Jesus wirklich für uns, wenn wir es annehmen, dieses Opfer, dann ist Jesus für uns gestorben. Er hat unsere Strafe, die wir verdient hätten, für die Dinge, für Ungehorsam, für Bosheiten, für Hass und all die Dinge, die böse sind in dieser Welt, hat Jesus die Strafe getragen zu unserem Frieden. An anderer Stelle heißt es, dass es eine Ruhe gibt für das Volk Gottes, dass wir zu der Ruhe Gottes eingehen können und dass die, die dieses Opfer von Jesus nicht annehmen, die Bestrafung der Schuld für sich nicht akzeptieren, also dass die auch niemals in diese Ruhe Gottes eingehen können. Also wenn dir noch an der Ruhe Gottes fehlt in deinem Leben, dann geh zu Jesus. Dann Jesus sagt, ich gebe dir meinen Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, Jesus bewirkt auch Gesundheit in unserem Leben. Gesundheit der Gedanken, Gesundheit des Körpers, Gesundheit ja, in allen Bereichen unseres Lebens. Also dieses Wort Leben, wenn man das Wort Leben mal guckt, was das im Griechischen oder auch im Hebräischen nachher bedeutet, das ist nicht nur Leben an sich, da lebt was, sondern das ist überfließendes Leben. Das hat ein rundum, wie soll ich das sagen, ja, rundum, bitte? Ja, wirklich, Vitalität und alles, das ist also ein rundum überfließendes Leben. Das ist nicht nur einfach das physische Leben an sich, da lebt etwas, sondern das ist ein Leben mit allem drumherum, was man braucht in Fülle. Genau. In 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen. Also wir gedenken der Sache, dass Jesus unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen hat, mit seinem eigenen Leib, steht hier. Mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt geworden. Seid ihr geheilt worden. Ja. Also wir sind für die Sünde tot, wir sind für den Hass tot, wir sind für die Bosheit tot, wir sind für den Neid, für irgendwelche Begierden sind wir tot und wir können für das Gute leben. Und nochmal, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Durch jeden Schlag, durch alles, was Jesus erlitten hat bei dieser Bestrafung am Kreuz, bei diesem Tod am Kreuz, hat er für uns Heilung bewirkt, hat er für uns alles bewirkt, was wir zum Leben brauchen. Er hat unsere Sünden mit hinaufgetragen ans Kreuz. Und hier steht nochmal ausdrücklich, mit seinem eigenen Leib. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir teilhaftig werden müssen am Leib Jesu. Wir sagen immer die Einsetzung des Herrenmahls, diese Einsetzungsworte. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, hat Jesus gesagt. Und Paulus sagte, denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Das heißt, wir haben Teil an seinem Schmerz, aber wir haben auch Teil an dem, was Jesus dadurch für uns erobert hat. Nämlich Frieden, Freiheit, Gesundheit, Befreiung von Sünden, Gerechtigkeit. Hebräer 10, Vers 10 heißt es, durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Also wir sind durch den Leib Jesu, wenn wir das annehmen, wenn wir das Brot miteinander teilen, wir werden zum Eigentum Gottes. Das heißt auch, dass wir mit allem Gott gehören, dass Gott auch eine gewisse Verfügungsgewalt über uns hat. Dass Gott auch eine Verfügungsgewalt über uns hat. Wenn ich Eigentum von irgendwas bin, wenn Sachen mein Eigentum sind, dann kann ich darüber verfügen. Und so sollten wir uns auch Gott zur Verfügung stellen, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir denken, mit dem, was wir haben, wie wir miteinander umgehen. Sollten wir das im Willen und im Wesen Gottes tun. Genau. Sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Und Jesus, unser oberster Priester, tritt bei Gott für uns ein. Also Jesus hat gesagt, in Hebräer 4, Vers 14 heißt es, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Was werden wir finden bei Jesus? Liebe und Erbarmen. Finde ich fantastisch. Liebe und Erbarmen. Halleluja. Der oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Warum? Jesus hat auf dieser Erde gelebt. Er hat alles durchgemacht. Er ist zu Unrecht bestraft worden, weil er nichts getan hatte, was einer Strafe würdig gewesen wäre, sondern er hat gesagt, ich nehme die Strafe von jedem Einzelnen, der zu mir kommt, auf mich. Und alleine diese Sache, also wenn du dich mal schuldlos irgendwie angegriffen oder bestraft fühlst, dann bist du bei Jesus in der besten Gesellschaft. Er weiß genau, wie das ist, weil er hat es erlebt. Er hat es für jeden Einzelnen, für die, die schon gelebt haben und für die, die noch kommen, hat er es auf sich genommen. Und hier stand nochmal ausdrücklich, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Ja, und an dieser Stelle möchte ich, dass wir gemeinsam das Brot brechen, also gemeinsam der Sache gedenken. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Also dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also hier stehen die Becher, wir sprechen von dem Kelch, aber egal. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Macht des Opfers, nenne ich das hier. Also wir haben den Leib einmal, der unsere Sünden hinaufgetragen hat an das Kreuz, aber dann auch das Blut Jesu. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. In Offenbarung 12, Vers 11 heißt es, unsere Brüder und Schwestern haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Sie waren bereit, dafür ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Wen haben unsere Brüder und Schwestern besiegt durch das Blut des Lammes? Also in dem Fall ist hier von Satan die Rede, vom Teufel, der besiegt ist. Durch das Blut des Lammes. Jesus hat durch seinen Tod, durch sein Blut, durch das Bezahlen der Schuld, durch den Preis für Gott, den Tod und den Tod und den Satan besiegt. Und hier steht aber durch ihr standhaftes Bekenntnis. Was ist unser Bekenntnis jetzt? Unser Bekenntnis ist an der Stelle gemeint, dass wir einfach bekennen, was Jesus für uns getan hat, und zwar, dass er für uns gestorben ist. Das soll unser Bekenntnis sein. Unser Bekenntnis, wir denken oft so, das ist das Zeugnis, wie wir uns bekehrt haben oder wie dies und jenes in unserem Leben passiert ist. Das ist auch wichtig und das sollen wir auch immer, sag ich mal, mit uns haben und auch immer anderen Menschen mitteilen können. Aber in erster Linie ist es das Bekenntnis, was Gott für uns getan hat. Und das war der Tod am Kreuz, dass Jesus sein Blut vergossen hat für uns, damit wir in Freiheit kommen können. Hebräer 13, Vers 15 heißt es, durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Hier kommt es auch wieder, wir bekennen uns zu Jesus, wir bringen Dankopfer dar. Das heißt auch die Sache mit dem Gedächtnis, was ich vorhin schon sagte, wir machen das zu seinem Gedächtnis. Was machen wir zu seinem Gedächtnis? Wir beten und singen zu ihm, bekennen ihn und preisen ihn. Und in 1. Johannes 2, Vers 17 heißt es, die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Wenn wir tun, was Gott will, werden wir ewig leben. Die Welt vergeht, die ganze Lust und Gier. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Alle, die die Tat des Kreuzes nicht annehmen, alle, die das nicht für sich akzeptieren, dass Jesus für uns unsere Sünde getragen hat, die werden mit dieser Lust und Gier mit der Welt vergehen. Aber wir, die wir mit Gott leben, wir werden ewig leben. Und er ist ein für alle Mal hingegangen in das Eigentliche, das Himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Jesus hat uns für immer von unserer Schuld befreit, wenn wir es annehmen. Es ist immer die einzige Bedingung, die Gott stellt, ist eigentlich, dass wir annehmen, dass wir sagen, ja, es stimmt. So war es, so soll es sein. Amen. Ja. Erlösung. 1. Petrus 1, Vers 18. Also, Jesus hat verschiedene Dinge durch sein Blut für uns erkauft. Einmal die Macht des Opfers. Die Macht des Opfers ist dieser Tausch, von dem Ela auch gerade gesprochen hat. Und auch, dass wir das ewige Leben haben. Wir sind also durchgedrungen vom Leben bis zum Tod in das ewige Leben. Dann hat Jesus durch sein Blut Erlösung für uns erkauft. Und zwar in 1. Petrus 1, Vers 18 heißt es, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt, Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Ja, was heißt das für uns? Erlösung. Wir wurden erkauft. Aus dem alten Leben in ein neues Leben, in die göttliche Herrlichkeit wurden wir hinein erkauft. Das ist auch wieder der Aspekt mit dem Eigentum. Wir wurden erkauft. Und wenn wir das für unser Leben annehmen wollen, wenn wir an der Stelle schwierig, dann können wir einfach laut für uns aussprechen oder jeden Tag zu Hause laut bekennen, durch das Blut Jesu wurde ich aus der Hand des Teufels befreit. So als Slogan für diesen Absatz, durch das Blut Jesu wurde ich aus der Hand des Teufels befreit. Das kann man immer wieder bekennen, bis es auch wirklich Substanz in unserem Leben hat. Oft brauchen Dinge einfach eine gewisse Zeit, dass sie in unserem Leben zu Substanz kommen. Und dazu ist es wichtig, dass wir solche Wahrheiten auch laut aussprechen in unserem Leben. Früher war mal eine Zeit lang, da war mal so ein Rat, man schreibt sich das auf Zettel, auf diese Post-it-Zettel und klebt die sich überall hin. Wenn man dann morgens am Spiegel steht oder so, dann hat man da die Zettel kleben und da steht dann drauf, durch das Blut Jesu wurde ich aus der Hand des Teufels befreit. Oder durch seine Wunden bin ich geheilt. Oder ich bin versetzt in das Reich des Sohnes. Und so kann man sich so... Der nächste Aspekt durch das Blut Jesu, was Jesus für uns erwirkt hat, woran wir beim Abendmahl denken, ist die Reinigung. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus, seinem Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Also im Grunde ist wiederholt sich zwar, denkt vielleicht der eine und andere, ja, Jesus hat es hinaufgetragen ans Kreuz, aber ich denke, also ich brauche es täglich und manchmal stündlich und immer wieder neu, dass ich mir das wirklich tief ins Bewusstsein rufe, dass Jesus für alles bezahlt hat, dass ich nichts mehr tragen muss, nichts hinzutun kann und dass sein Blut uns von jeder Schuld reinigt. Wir haben die Gewissheit, dass wir uns immer an Jesus wenden können. Bei allem, was in unserem Leben ist, können wir die Gewissheit haben, dass wir damit immer zu Jesus kommen können. Er ist in allem uns gleich geworden. Wir haben vorhin gehört, er hat alles miterlebt, hat alles getragen. Und wir können in jeder Lebenssituation zu Jesus kommen. Wie schlimm ist es für Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben und nicht wissen, wohin sie damit gehen können, um Vergebung und Frieden zu bekommen. Aber wir wissen, wir können, wir haben es eben gelesen, Liebe und Erbarmen, haben wir gehört, bekommen wir von Gott. Aber wir wissen, wohin wir gehen können. Wir können mit all unseren Dingen zu Jesus kommen. Und wir bekommen Vergebung und Frieden von ihm. Der nächste Punkt ist Rechtfertigung. Wir bekommen den Tausch, wir bekommen Erlösung, wir bekommen Reinigung und wir bekommen Rechtfertigung. Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Es gibt also einen Zorn Gottes auf alles, was sich gegen den Willen Gottes erhebt. Und Gott ist nicht zornig wie wir, nicht impulsiv oder irgendwie, sondern Gott ist einfach Gott. Gott hat Strukturen, nenne ich es jetzt mal. Gott hat Strukturen, für die er steht. Und alles, was sich gegen diese Strukturen erhebt, ist unter dem Zorn Gottes. Das sind festgesetzte Regeln, die es gibt, die Gott so in seiner Göttlichkeit festgesetzt hat. Und wo wir diesen Strukturen nicht entsprechen, kommt der Zorn Gottes auf uns. Was können wir tun, um diesen Zorn Gottes von uns abzuwenden? Wir nehmen das Blut Jesu in Anspruch. Das, was wir jetzt gleich tun werden mit dem Kelch, ist das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt einen Zorn Gottes für die Menschen, die ja eben nicht darin leben wollen, dieses bewusst ablehnen. Gerecht geworden bedeutet, wir nehmen vor Gott den rechten Stand ein. Also wir sind auf der Seite Gottes. Wir verlassen uns nicht mehr auf unsere eigene Gerechtigkeit, nicht mehr das, was wir tun, sondern auf die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und durch die Gerechtigkeit Christi sind wir völlig bedeckt. Und alles, was der Teufel uns vorwerfen könnte, liegt in der Vergangenheit. Durch die Gerechtigkeit Christi sind wir völlig bedeckt. Es ist nichts mehr, was wir irgendwie in unserem Leben getan haben, was den Zorn Gottes wert wäre, sichtbar, weil wir in der Gerechtigkeit Christi leben. Wir nehmen das Blut für uns an als Opfer, sind dadurch gereinigt, gewaschen und nichts, was der Teufel uns vorwerfen könnte, ist mehr sichtbar. Wir können, wenn der Teufel kommt und versucht uns irgendwie wieder schlechte Gedanken zu machen mit Verdammnis oder sowas, können wir ihm immer sagen, durch das Blut Jesu sind wir gerecht gemacht, als ob wir nie gesündigt hätten. Wenn der Teufel uns unsere Sünden vorhält, können wir ihm das zur Antwort geben. Also wenn ihr irgendwie Probleme mit Gedanken oder irgendwas habt, aber das Opfer Christi für euch angenommen habt, dann könnt ihr all diesen Gedanken entgegentreten, könnt sagen, nein, das alles, was jetzt hier gerade kommt, das gehört alles der Vergangenheit an. Das ist alles nicht mehr mein heutiges Leben, denn heute bin ich gerecht gemacht durch das Blut Christi. Und die Gerechtigkeit Gottes ist nicht wie die Gerechtigkeit der Menschen, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist unumstößlich, sie ist ewig und allmächtig, also sie ist grenzenlos. Gott ist deswegen Gott, weil er grenzenlos ist, weil nichts, das, was er einmal festgelegt hat, umstoßen kann. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist dazu, mit Christus in Verbindung zu sein. Mit Christus in Verbindung zu sein, in seinem Gedächtnis, in Leib und Blut anzunehmen. Und alles, was wir jemals getan haben, gehört der Vergangenheit an. Und Gott sagt auch, er holt es nicht mehr hervor. Er tut es so weit weg von uns wie der Osten vom Westen. Habe ich schon mal drüber gesprochen, Osten und Westen. Das ist ein Phänomen, dass der Osten und Westen nie zusammenstoßen. Ja, und das nächste Punkt ist die Heiligung. Es gibt noch mehr Punkte, aber bei der Heiligung lasse ich es dann. In Hebräer 13, Vers 12, so ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Es wiederholt sich immer wieder, aber ich denke, wir brauchen dieses tiefe Bewusstsein, dass wir nichts von unseren Fehlern selbst tragen müssen, wenn wir das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Das Volk wird von aller Schuld gereinigt. Deshalb ist Jesus außerhalb der Stadt gestorben. Wir werden genauso wenig durch unser eigenes Verhalten geheiligt, wie wir durch unsere eigene Gerechtigkeit gerecht gemacht werden. Unsere Heiligkeit kommt allein durch Jesus Christus. Und auch das können wir laut aussprechen, wenn wir bekennen wollen und sagen wir, durch das Blut Jesu werde ich heilig gemacht, von der Sünde abgetrennt, für Gott abgesondert, geheiligt durch die Gerechtigkeit Gottes. Durch das Blut Jesu wurde ich heilig gemacht, von der Sünde abgetrennt, für Gott abgesondert, geheiligt durch die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Und in dieser Haltung möchte ich auch, dass wir zusammenkommen. Und den Kelch miteinander teilen im Gedächtnis Jesu. Einmal den Leib, das hatten wir schon. Wer jetzt später gekommen ist, kann auch noch, können wir noch das Brot miteinander teilen. Aber jetzt auch das Blut Jesu in Form von diesen kleinen Kelchen wollen wir für uns in Anspruch nehmen. Danke, Jesus, Herr. Ich segne jetzt diesen Traubensaft, Herr, in deiner Kraft und in der Autorität, die du uns gegeben hast, dass es wirklich in jedem Einzelnen das bewirkt, was ich jetzt gerade vorgelesen habe aus dem Wort Gottes. Ich habe jetzt nicht irgendwie meine Worte, sondern es war alles aus dem Wort Gottes, dass wir gereinigt sind von jeder Schuld, von jeder Ungerechtigkeit, dass wir Frieden haben, Freiheit, ewiges Leben, Danke, Jesus, dass du all diese Dinge gewirkt hast, Gottes Kindschaft, und du hast auch noch viel mehr gewirkt, von dem ich jetzt nicht gesprochen habe. Aber all diese Dinge, Herr, wollen wir jetzt in Anspruch nehmen, in der Kraft deines Blutes, Herr. Danke, Jesus. Halleluja.